So, darf ich euch bitten, eure angeregten Gespräche auf später zu verschieben? Es kommt ja bald schon wieder eine Pause. Also hier jagt eine Pause die andere. Das ist ein Pausenseminar. So, ich möchte weitergehen. Wir sind immer noch bei der Vorbereitung zum Priesterdienst. Wir werden aber später am Abend dann hineingehen in praktische Dinge des Priesterdienstes. Aber die Vorbereitung ist so entscheidend. Und immer noch bleiben wir unter diesem Stichwort Übereinstimmung. Übereinstimmung. Jetzt gehen wir weiter mit der Kraft des Heiligen Geistes. Suchen wir Übereinstimmung mit den Zielen Gottes, mit der Hoffnung Gottes. Gott hat ein Ziel, Gott ist hingegeben, etwas zu erreichen. Und dieses Ziel muss in uns lebendig sein. Es muss seine Kraft freisetzen, weil enorme Motivation von diesem Ziel ausgeht, wenn wir anfangen, wirklich zu glauben, das ist nicht ein Wunschtraum, das ist nicht eine schöne Idee, sondern es ist real, es wird passieren, es wird passieren. Wir hatten schon die Schriftstelle 2. Petrus 3, mindestens den einen Teil davon erwähnt. Ich lese einmal ab Vers 11. Da dies alles so aufgelöst wird, es geht hier um die Welt, was für Leute müsst ihr dann sein in heiligem Wandel und Gottseligkeit, indem ihr die Ankunft des Tages Gottes erwartet und beschleunigt, um dessen Willen die Himmel in Feuer geraten und aufgelöst und die Elemente in Brand zerschmelzen werden. Wir erwarten aber nach seiner Verheißung neue Himmel und eine neue Erde, in denen Gerechtigkeit wohnt. Deshalb, Geliebte, da ihr dies erwartet, befleißigt euch, unbefleckt und tadellos von ihm im Frieden befunden zu werden. Hier ist eine von etlichen Schriftstellen im Neuen Testament, die ein Leben in Heiligung kombiniert mit der Erwartung der Wiederkunft des Herrn. Wenn wir uns ausrichten, darauf zu schauen und zu erwarten, der Herr kommt wieder, und die Dinge werden so geordnet werden, wie das in der Bibel beschrieben ist, wie die Propheten das schon vor langen Zeiten prophezeit haben. Wenn das eine Realität in unserem Herzen, dann ist eine Motivation da, sich zu reinigen. Dann ist eine Motivation da, ein reines Leben zu führen. Und wir haben die Aufgabe, den Tag Gottes, oder an anderen Stellen wird er genannt, der Tag des Herrn. Was ist der Tag des Herrn? Der Tag des Herrn ist der Tag der Wiederkunft des Herrn und unserer Vereinigung mit ihm. 2. Thessalonicher 2. Der Tag des Herrn ist der Tag seiner Wiederkunft und unserer Vereinigung mit ihm. Wobei das, wenn du das genauer anschaust, dann in den Prophetien, der Tag des Herrn ist sicherlich nicht eine 24-Stunden-Zeiteinheit. Ja, sondern es umfasst eine ganze Reihe von Ereignissen und Dingen und das wird mehr als einen Tag in Anspruch nehmen, aber darum geht es nicht. Es geht darum, dass es ein Schlusspunkt ist unter eine absolut unselige Geschichte der Menschheit, die versucht, ohne Gott ihr eigenes Glück zu bauen und dabei immer mehr Zerstörung anrichtet. Und das kommt zu Ende, ihr Lieben, das kommt zu Ende. Es wird eine neue Erde geben, in welcher Gerechtigkeit wohnt. Halleluja. Eine neue Erde, in welcher Gerechtigkeit wohnt. König Jesus wird buchstäblich sein Office haben in Jerusalem. Ja, man muss es mal so ganz plastisch sagen, sonst ist es alles so religiös. Er wird dort sein Regierungssitz haben und von dort wird er die Erde regieren. Und die wird im Laufe seiner Herrschaft total anders sein als das, was wir heute haben. Jede Regierung, die nicht kooperiert mit ihm, wird abgesetzt. Und es werden dort Leute eingesetzt werden, die wissen, was Gott will und die mit Gott in Übereinstimmung sind. Überlege mal, wenn wir heute so unsere Gesellschaft anschauen, wie viele Gesetze werden geändert werden müssen? Die gesamte Medienlandschaft wird radikal verändert werden. Das, was heute alles unter Kultur läuft, was nichts anderes ist als eine Rechtfertigung für Gotteslästerung an vielen, vielen Stellen. All diese Dinge wird es nicht mehr geben. Keine Werbung für Tabak. Keine Pornografie im Internet. Vielleicht kommt dir der Gedanke fremd vor. Ja, wenn König Jesus wiederkommt, dann, ja, wie werden wir alle zurück in die Steinzeit gebeamt oder wie? Ja? Und hüpfen auf den Bäumen rum oder was tun wir dann? Natürlich wird es Technik geben, ob es Internet gibt oder eine Weiterentwicklung oder etwas anderes, etwas Parallels, aber es wird moderne Kommunikationsmöglichkeiten und Mittel geben, natürlich. Es wird Medien geben. Es wird Kultur geben. Es wird Gesetze geben. Es wird Erziehungswesen geben. Es wird Meinungsmacher geben, aber die machen eine andere Meinung. Halleluja. Eine neue Erde, in welcher Gerechtigkeit wohnt. Und all das, was heute so viel Zerstörung und Bosheit und Elend Tag für Tag einfach ergießt in diese Welt. All das wird es nicht mehr geben. Kindersoldaten. Was ist das für ein Elend in Afrika mit diesen Kindersoldaten? Zwangsprostituierte oder in Orient kleine Kinder, die von morgens bis abends an den Webstuhl gekettet sind und nichts anderes tun als Orientteppiche weben, über die dann hier die Reichen so gedankenlos weglaufen und sich keine Gedanken machen, wo kommt dieser Teppich eigentlich her, wer hat den eigentlich gemacht? Und was steckt da für eine Einsamkeit, für eine Frustration, für ein Herzleid dahinter, in jedem einzelnen Teppich? Ich glaube, wenn das bekannt würde, wenn man darüber wirklich berichten würde, viele Leute würden sich nicht mehr trauen, über diese Teppiche zu laufen. Und andere, die überlegen, einen solchen schönen Teppich zu kaufen, werden davon Abstand nehmen. Und so viele andere Dinge, die es gibt und mit denen Menschen versklavt werden, kaputt gemacht werden. Zwangsprostitution, Pornografie, all diese Dinge, die Menschen ermutigen, einfach einen sündigen Lebensstil zu entwickeln. All diese Dinge, es kommt ein Tag, wo damit fertig ist. Es kommt ein Tag. Halleluja, ist das nicht gewaltig? Ist es nicht gewaltig? Wir haben uns so an dieses gewöhnt und denken, das ist die Normalität. Ihr Lieben, das ist absolute Perversion, was wir haben. Die Normalität ist, wenn diese Dinge beendet sind und illegal sind und nicht mehr toleriert werden. Das ist normal. Das ist normal. Eine neue Erde, in welcher Gerechtigkeit wohnt. Halleluja. Oh, lies mal hier, Jesaja 11, Vers 9. Man wird nichts Böses tun, noch verderblich handeln auf meinem ganzen heiligen Berg. Denn das Land wird voll von Erkenntnis des Herrn sein, wie von Wassern, die das Meer bedecken. Es wird eine Zeit kommen, wenn König Jesus wiederkommt. Wir nennen das das tausendjährige Reich. Eine vollständig andere Ordnung wird aufgerichtet werden. Und all das Leid, das jetzt geschieht, durch die Sünde, durch die Bosheit und die Habgier von Menschen. Ja, wie viele Menschen leiden und lassen ihr Leben, weil es andere gibt, die von Habgier, von Besitzstreben wie besessen sind. Ganze Drogenanbau. Und es gibt politisch keine Lösungen. Es ist, ja, Stell dir das einmal vor, da sind deutsche Soldaten in Afghanistan und vor den Augen der Soldaten sind die Mohnplantagen, aber sie haben kein Mandat, diese Plantagen zu vernichten. Das ist Irrsinn. Und man kann dieses Land nicht verändern, wenn dieses Krebsgeschwür Drogenanbau, wenn das nicht rauskommt aus dem Land. Das ist völlig unmöglich. Völlig unmöglich. So, die Welt ist voller Widersprüche und sie hat keine Lösungen. Aber Gott hat eine Lösung und Gott ist die Lösung. Und die Lösung heißt, König Jesus muss wiederkommen. Und die einzigen, die jemals sich dafür begeistern könnten, sind die Kinder Gottes. Die Drogenbosse und die Mafiosis und die korrupten Politiker und all die, die mit der Sünde diese Geschäfte machen, die werden sich niemals dafür begeistern, dass der König wiederkommt und seine Ordnung aufrichtet. Niemals. Aber wir brauchen nicht ihre Zustimmung. Und wir brauchen keine Mehrheiten. Sondern Gott braucht Menschen, die ihm glauben. Das ist sein Plan und darum geht es. Und wir reihen uns ein in das Gefolge vom großen König und wir sagen, er muss wiederkommen. Und wir geben unsere Zeit, unsere Kraft und unser Leben, dass er wiederkommt. Dafür sind wir hier. Das ist unser Ziel, die Wiederkunft des Herrn zu beschleunigen. Und wer sie nicht erwartet, kann sie nicht beschleunigen. So, es beginnt damit, dass eine lebendige Erwartung in uns gezüchtet wird. Durch das Wort Gottes, indem wir einfach die Welt mit anderen Augen anschauen, indem wir uns disziplinieren und wenn wir furchtbare Nachrichten hören oder lesen und Dinge, Ereignisse wahrnehmen, wir sagen, es wird nicht so bleiben. Wir erlauben nicht, dass uns das überwältigt, dass uns das lähmt, dass uns das in eine Hoffnungslosigkeit stürzt, wie so viele Menschen das haben. Die Menschen reagieren entweder, wenn sie noch ein bisschen wahrnehmen, was da passiert, mit Hoffnungslosigkeit, oder sie machen zu und sagen, komm, wir leben heute, was morgen ist, wer weiß, interessiert uns nicht, lass uns das Leben genießen und fertig. Das sind die beiden einzigen Möglichkeiten, die es gibt, ohne den Herrn auf diesen Wahnsinn, den wir Leben nennen, zu reagieren. Aber wir sind Kinder Gottes und wir haben eine andere Möglichkeit. Wir müssen weder uns der Lust dieser Welt hingeben und sagen, komm, wir feiern eine Party, wer weiß, was morgen ist, und wir müssen auch nicht depressiv werden. Beides ist keine Option für uns, sondern wir haben Hoffnung, lebendige Hoffnung. Und die lebendige Hoffnung, sagt Paulus, kommt aus den Schriften. Römer 15, Römer 15. Da heißt es, dass wir durch Ausharren und durch die Ermunterung der Schriften Hoffnung haben. Durch Ausharren und Ermunterung der Schriften. Römer 15, Vers 4. Der erste Teil bezieht sich auf die Aufzeichnungen in Bezug auf Israel und all diese Dinge dort. Was früher geschrieben ist, ist zu unserer Belehrung geschrieben. Ihr Lieben, es gibt heute Leute, die sagen, das Alte Testament ist nicht mehr wichtig. Wir leben im neuen Bund, das Alte ist nicht mehr wichtig. Das ist nicht, was die Apostel geglaubt haben. Sie haben gesagt, das, was aufgeschrieben ist, zum Beispiel wie Gott gehandelt hat an Israel, das ist wichtig für uns zur Warnung. Damit wir nicht in denselben Fehler fallen, weil qualitativ, wenn man die Gnade Gottes mal nicht berücksichtigt, von dem Herzen her ist zwischen Israel im Alten Testament und uns überhaupt kein Unterschied von der Bereitschaft, sich zu erheben und zu empören gegen Gott und in eigenen Wegen zu gehen. Das ist überhaupt kein Unterschied. Wir sind kein bisschen besser. Und wenn wir nicht die Gnade Gottes ergreifen und festhalten und dafür sorgen, dass sie bleibt in unserem Leben, wir haben gewaltige Chancen, genau dasselbe zu tun, was wir auch getan haben. genau das Gleiche. Und mit Gott genauso frech und dreist und respektlos und arrogant umzugehen, wie das Israel auch getan hat. Und darum sind diese Geschichten da. Die sind zur Belehrung und zur Warnung aufgeschrieben, damit wir nicht in dieselben Fallen hineintappen. Und dann heißt es aber hier, Ermunterung durch die Ermunterung der Schriften Hoffnung haben. Durch die Ermunterung der Schriften sollen wir Hoffnung haben. So, wir müssen diese Schriften anschauen. Wir müssen uns damit beschäftigen. Wir müssen das in uns hineinlassen. Die Hoffnung einer anderen, einer besseren Welt. Das muss eine Realität werden. Und das lebt in uns. Und wenn wir mit diesen furchtbaren Nachrichten konfrontiert werden, dann sagen wir, aber es wird anders werden. Das ist nicht das Letzte. Wir wissen, wie alles ausgehen wird. König Jesus wird wiederkommen und er wird eine gerechte Ordnung aufrichten und er wird herrschen in Gerechtigkeit. Halleluja, Halleluja. Und die legalisierte Sünde, mit der Menschen Gewinn machen, wird vorbei sein. Wird vorbei sein. Das ist so wunderbar, diese Hoffnung, diese Perspektive. Wir sehen am Ende der Zeit eine Gemeinde, die wird die Braut genannt, und sie ist in völliger Übereinstimmung mit dem Heiligen Geist. Das, was wir am Ende sehen. Der Geist und die Braut sprechen. Was sprechen sie? Beide das Gleiche. Die Braut sagt, was der Geist sagt, und der Geist sagt, was die Braut sagt. Da ist kein Unterschied mehr. Heute sagt der Geist das und die Gemeinde sagt irgendwas anderes. Aber es wird sich ändern. Am Ende der Tage wird die Gemeinde in Übereinstimmung mit der Braut sein. Das wird so sein. Und diese Sehnsucht, die im Herzen Gottes ist, die Sehnsucht des Vaters, den König einzusetzen, zu intronisieren in Jerusalem, diese Sehnsucht wird in der Braut sein. Und sie ruft, komm, komm, Herr Jesus. Halleluja, Halleluja. So, das steht schon fest, das wird so sein. Wir müssen da nicht sitzen und sagen, ach, ich wünschte, das wäre schön. Ach, ich wünschte, das würde so sein. Ach, das wäre ja so wunderbar. Es ist wunderbar und es wird so sein. Und wenn wir unsere ungläubige Haltung ablegen, dann sind wir berechtigt, einzusteigen und mitzuarbeiten. Wir wechseln die Position vom Bremser zum Gastgeber. Halleluja. Wir treten nicht mehr auf die Bremse, sondern jetzt geben wir Gas und sagen, komm, Jesus, komm und benutze mein Leben. Ich will Priester sein vor dir, gebrauche mein Leben, dein Kommen zu erwarten und zu beschleunigen. Wir haben in unserem Land ein Riesenheer von älteren Geschwistern, die nicht nur gesellschaftlich irgendwie pensioniert und in Rente sind, sondern auch gemeindlich fast nirgendwo ihren Platz finden können. Und da ist eine solche Resignation über vielen von ihnen. So, ja, was kann ich noch geben, was kann ich noch tun? Und ich habe mein Leben gelebt und es ist irgendwie wie so eine Sonnenuntergangsstimmung. Ja? Aber wenn sie diese Botschaft bekommen, ja, sie haben nicht ihr Leben gelebt, sondern sie sind kurz davor von einer Lebensform in eine höhere Lebensform befördert zu werden. Ja. Und sie werden jetzt gebraucht und sie werden später gebraucht. Und sie haben ihren Platz in Gottes Reich und sie sind nicht überflüssig. Wir haben heute das ganze Jugendgemeindezeugs und all das. Ich sage dir, eine Jugendgemeinde, die sich abkoppelt von den Alten, hat null Chance, im Geist gesund und reif zu werden. Null Chance. Es ist nicht der Plan Gottes, eine Seniorenclub und eine Jugendgemeinde und dann noch so ein Mit-30er Verein oder sowas. Das ist nicht Gottes Plan. Alle Generationen müssen zusammen. Amen. Es ist ein moderner Irrweg. Das hat nichts mit den Gedanken Gottes zu tun. Nichts. Und das wird denen so gehen wie mit den 68ern, die immer diesen Spruch gebracht haben, trau keinen über 30. Ja, jetzt sind sie alle in den 50ern und sagen, ja, was machen wir nun? Ja, das ist dieselbe Mentalität. Dieselbe Mentalität. Und das ist nicht der Geist Gottes. Das ist ein Irrweg. Das ist auch in Klammern. Steht nicht in meinem Konzept und ich habe es nicht vorgehabt, das zu sagen. Ich habe noch nie sowas gesagt. Also das ist ganz neu. Aber wenn dieses Heer von älteren Menschen, wenn sie erkennen, wir haben eine Möglichkeit und wir haben viel Zeit und wir können mit Begeisterung, mit Hoffnung in diesen Priesterdienst hineingehen. Sie können Weichen stellen. Sie können Weichen stellen. Wie viele Menschen sind bettlägerig? Wie viele Menschen können an dem aktiven Leben gar nicht mehr teilnehmen, aber sind noch voll da? Wenn Sie diese Botschaft hören, wir säen heute, wir arbeiten heute, wir stellen Weichen heute, wir bereiten Dinge im Geist vor und die Arbeit, egal wie alt wir jetzt sind, es ist nicht umsonst, es ist nicht zu Ende, sondern es geht weiter. Wie wenige Leute habe ich getroffen, die sich Gedanken machen über ihren Dienst in 200 Jahren? Wie viele Leute kennst du, die sich Gedanken machen heute über ihren Dienst in 200 Jahren? Ja, jetzt guckt er mich an, als wenn ich irgendwie... Offenbarung 20, Vers 6. Glückselig und heilig, wer teil hat an der ersten Auferstehung. Und über diese hat der zweite Tod keine Macht, sondern sie werden Priester Gottes und des Christus sein und mit ihm herrschen die 1000 Jahre. Und es braucht nicht mehr 200 Jahre, bis Jesus wiederkommt. Garantiert nicht. So, wo wirst du sein? Wo wird dein Platz sein? Wie viel wird dir anvertraut werden in 200 Jahren? Wenn du anfängst zu denken, ja, dein Dienst ist in 300 und 500 und in 800 Jahren immer noch nicht zu Ende. Das ist ein völlig anderes Lebensgefühl. Ein völlig anderes Lebensgefühl. Du dienst dann auf einem anderen Level. Na klar, ja. Mit ganz anderen Möglichkeiten. Du hast einen neuen Körper, der nicht mehr anfällig ist für Krankheiten, weil dein Auferstehungsleib passt. Das ist schon mal was. Dann bist du imstande, mit diesem Körper in beiden Dimensionen, im irdischen und im geistlichen, zu sein, je nach Wunsch, je nach Wahl. Also, vielleicht tagsüber arbeiten wir und abends zu Feierabend checken wir in den Himmel ein und da sind wir im Geist. Und erfrischen uns dort. Ja. Jesus konnte mit seinem Auferstehungsleib durch geschlossene Türen gehen. Er war trotzdem ein richtiger Mensch. Er war kein Geist. Er war ein richtiger Mensch. Aber ein Mensch mit anderen Fähigkeiten, mit einem anderen Körper. Und er konnte durch Wände gehen. Das könnte interessant werden. Wir werden den gleichen Auferstehungsleib haben wie Christus. Das ist, was Paulus erklärt. Den gleichen. Und dann im Geist haben wir ganz andere Möglichkeiten der Kontaktaufnahme und der Kommunikation untereinander. Also das sind ganz andere Dimensionen. Und trotzdem werden wir auf der Erde regieren. Wir werden regieren. Vielleicht wirst du Bürgermeister über drei Almhütten, wenn du nicht so besonders auf Zack warst. Ja? Vielleicht wirst du Bürgermeister über eine Großstadt. Oder in noch anderen Dimensionen. Ich habe keine Ahnung. Aber wir werden mit ihm regieren. 1000 Jahre! Und wenn die zu Ende sind, dann sind wir noch nicht zu Ende. Sondern dann wird nur endgültig abgerechnet mit dem Teufel. Aber dann geht's erst richtig los. So, wo sind wir in 10.000 Jahren? Ja, da wird uns schwindelig, da können wir gar nicht mehr dran denken. Aber wenigstens sollen wir lernen, aufgrund des Wortes Gottes, über den Tag der Wiederkunft des Herrn hinauszuschauen. Wo bist du in diesem 1000-jährigen Jahr? Was ist dein Platz? Wie viel wird dir gegeben werden? Und es hängt von deiner Hingabe, von deiner Treue und von deiner Zuverlässigkeit jetzt ab. Davon hängt es ab. Wer über wenigem treu gewesen ist, wird über viel gesetzt werden. Manche haben die Idee, Jesus kommt wieder, wir werden irgendwie in die Steinzeit zurückgebeamt und all das, was wir jetzt tun, das hat überhaupt keine Bedeutung für das, was dann kommt und irgendwie ist alles vollständig anders. Nein, da wird es ungläubige Menschen geben. Es wird Menschen geben, die die irdischen Endzeitgerichte überlebt haben und trotzdem sich noch nicht bekehrt haben. Und die werden sich wieder vermehren und die werden die Gelegenheit haben, den Segen und die Vorzüge der gerechten und friedensschaffenden und im guten, richtigen Sinne Wohlstand erzeugenden Herrschaft Christi zu sehen. Für 1000 Jahre wird die Menschheit die Gelegenheit haben, den Unterschied zu sehen zwischen wie die Herrschaft Christi aussieht und wie die Herrschaft des Teufels über Menschen aussieht. Für 1000 Jahre werden sie das sehen. Und Christus kommt nicht wieder und sagt, wer sich nicht bekehrt, kommt an die Wand und wird erschossen. Das passt nicht zu seinem Wesen. Es ist alles freiwillig. Es ist alles freiwillig. Aber er wird mit eisernem Stab die Nationen regieren. Und das heißt, viel von dem Blödsinn, was heute erlaubt ist, wird er nicht erlauben. Und die können ihn beschuldigen und können sagen, das ist Zensur, das ist Einschnitt in die kulturelle Freiheit. Die können sagen, was sie wollen. Er ist König und er sagt, dieses Zeug nicht mehr. Glaub es mir. Mit eisernem Stab wird er die Nationen regieren. Da gibt es keine Petitionen, ja, aber wir sind die Mehrheit und wir hätten doch gerne die Pornografie wieder. Fertig, aus. Das gibt es nicht. Prostitution, wie viel Zerstörung bringt das in die Ehen? Das ist, was die Bibel sagt. Heute ist Prostitution ein ehrbarer Beruf. So weit sind wir jetzt. Dass Sünde nicht nur toleriert wird, sondern sie kriegt noch den Status von Ehrbarkeit. Wir sind am Ende angelangt. Viel verrückter kann man nicht mehr werden, als wir geworden sind als Menschen. Viel verrückter geht's nicht mehr. Und das ist für mich ein Beweis. Wir sind sehr, sehr nah an der Wiederkunft des Herrn. Und das lässt uns nicht passiv werden, das lässt uns nicht irgendwie träge werden oder mutlos, sondern ganz im Gegenteil. Es gibt viel zu tun. Beten wir an. Amen. Es gibt viel zu tun. Lass uns an die Arbeit gehen. Durch den Heiligen Geist strecken wir uns aus nach Übereinstimmung mit Gott. In Jesaja 56 heißt es, in Bezug auf die Gemeinde, die ihre Identität und ihre Erfüllung finden wird als Haus des Gebetes für alle Nationen. Die, die daher zugerufen werden, Vers 4b, die das erwählen, woran ich gefallen habe und festhalten an meinem Bund, denen gebe ich in meinem Haus und in meinen Mauern einen Platz und einen Namen, besser als Söhne. Halleluja. Da ist es in etwas versteckter Form. Einen Namen besser als Söhne. Wenn da irgendwie ein reicher Fabrikant ist oder so, fast das Beste, was man erreichen könnte oder was jemand an Status haben könnte, ist Sohn dieses reichen Menschen zu sein. Aber es gibt etwas, was noch besser ist. Und das ist Ehefrau. Das ist noch eine Stufe besser. Und ich glaube, das ist die Anspielung darauf. Einen Namen besser als Söhne. Braut. Wir sind die Braut des Allerhöchsten. Wir haben den höchsten Status, den man überhaupt haben könnte. wird hier gesprochen von den Söhnen der Fremde, Vers 6, die sich dem Herrn angeschlossen haben, um ihm zu dienen und den Namen des Herrn zu lieben, ihm zu Knechten zu sein. Halleluja. Vers 7, die werde ich zu meinem heiligen Berg bringen und sie erfreuen in meinem Bethaus. Denn mein Haus wird ein Bethaus genannt werden für alle Völker. Etwas ganz Überraschendes wird der Herr tun. Er bringt Dinge zusammen, die bis jetzt für uns nicht zusammengehören. Das ist Gebet und Freude. Er wird uns erfreuen im Bethaus. Halleluja, was für eine Verheißung. Das ist nicht eine harte, zähe Pflicht und wir schicken da ein paar Leute hin und sagen, betet ihr mal, ihr seid die Berufenen, sondern die Identität dieser Gemeinschaft wird sein, wir sind ein Bethaus für alle Nationen. Durch unseren Dienst werden Segnungen Gottes freigesetzt in alle Nationen. So, die tun etwas und sie lösen Segnungen. Sie setzen Ströme des Segens frei. Und während sie das tun, belohnt Gott sie mit Freude. Das ist etwas vollkommen Neues. Gebet und Freude kommen zusammen. Bis jetzt haben wir gedacht, Freude ist, wenn wir nicht beten müssen. Oder beten müssen heißt keine Freude haben. Aber Gott sagt am Ende, kommen diese Dinge, die bis jetzt für uns nicht zusammengehörten, die kommen zusammen. Er wird uns erfreuen im Bethaus. Halleluja. Halleluja. Aber hier ist der Punkt, auf den ich eigentlich hinaus wollte, in Vers 4. Sie erwählen, woran ich gefallen habe. Sie erwählen, woran Gott gefallen hat. Vorbereitung zur Priesterschaft bedeutet, eine wachsende Übereinstimmung mit Gott anzustreben. Weil beim Priesterdienst geht es nicht darum, die korrekten Gebetsformeln zu sprechen, sondern aus dem Herzen Gottes, aus der Kraft des Heiligen Geistes, aus der Sicht Gottes, die Pläne Gottes auszurufen, zu erklären, zu etablieren in dieser Welt. Darum geht es. Und viel wichtiger ist das Herz als die Formulierungen. Du findest es in der Bibel. Gebete mit mächtigen Resultaten, die Gott beantwortet hat, die von der Formulierung verkehrt waren. Ja. Gott sieht das Herz an. Josua ist in der Schlacht und die Sonne geht unter und es wird spät und er weiß, er bräuchte eigentlich noch ein paar Stunden Aufschub, um endgültig mit den Feinden aufzuräumen. Ja, ihm fehlt die Zeit, weil damals war das so, wenn Dunkelheit war, dann war erstmal Pause in der Schlacht. Und er sagt, schade, jetzt eine Pause, wo wir gerade so gut dabei sind. Und wir bräuchten eigentlich noch ein bisschen Zeit, um endgültig hier klare Verhältnisse zu schaffen. Und er weiß, er hat einen mächtigen Gott, der hört Gebet. Und er betet ein astronomisch irrsinniges Gebet. Und er sagt, Sonne, steh still. Das ist astronomisch völlig verkehrt. Weil die Sonne steht sowieso still. Die Sonne dreht sich nicht um die Erde, sondern die Erde dreht sich um die Sonne. Aber das wusste der liebe Josua noch nicht. Und Gott hat nicht vom Himmel gerufen und hat gesagt, hallo mein Lieber, dieses Gebet, ich möchte dir das mal erklären, ich halte dir mal eine astronomische Vorlesung. Dieses Gebet ist astronomischer Unsinn und es kann vom Himmel in keinem Falle beantwortet werden, weil wir sind immer korrekt. Gott ist nicht korrekt, sondern Gott ist gnädig. Halleluja. Und hat sich gesagt, was soll ich denn jetzt über Astronomie erzählen? Komm später nach Hause, dann erkläre ich dir das alles. Ja? Er wusste, was Josua wollte und hat gehört auf ein unsinniges Gebet. So, Gott ist nicht korrekt, sondern Gott ist gnädig. Ist es nicht wunderbar? Halleluja. An meinen gnädigen Gott. Und der mäkelt nicht an Formulierungen rum. Jetzt hast du schon wieder im Namen Jesu vergessen, hinten dran zu kleben an dein Gebet. Und deswegen geht das hier nicht durch. Also bei uns hier herrscht Ordnung. Manche Leute beten und sie denken, ja, am Schluss, oh gut, dass mir noch einfällt, dann alles im Namen Jesu. Im Namen Jesu zu beten ist keine Formel, sondern es ist eine Haltung, ein Herz, ein Lebensstil. Im Namen Jesu zu beten heißt, ich lebe im Namen Jesu. Ich lebe in der Kraft des Heiligen Geistes, wie Jesus für den Vater gelebt hat und vor dem Vater gelebt hat. Und jetzt sind wir Stellvertreter, Botschafter an Christi Stadt. Wir haben seine Stelle eingenommen und durch den Heiligen Geist lernen wir, in derselben Haltung vor dem Vater zu leben, wie Jesus gelebt hat. Und wenn wir in dieser Haltung leben, dann beten wir in dieser Haltung und dann beten wir im Namen Jesu. Das ist es. Es ist nicht, wir leben irgendwie, wie uns das einfällt und wie das Fleisch es gerade so lustig findet und dann hängen wir die richtige Formulierung dran und wegen der richtigen, korrekten Formulierung wird das Gebet erhört, ihr Lieben. Gott ist kein Roboter und Gott ist kein Beamter. Und es geht im Priesterdienst um Gemeinschaft, um Übereinstimmung und nicht um Formeln. Und das greift immer mehr um sich, diese Sucht nach den korrekten Formeln. Und Leute formulieren, was du im Befreiungsdienst alles für Formeln und für Namen sagen musst und welche Titel du gebrauchen musst für Jesus. Und wenn du eins vergisst, dann ist das Gebet unwirksam. Das ist alles Unsinn. Das ist alles Unsinn. Das Herz ist das Entscheidende. Und das Herz öffnet die Tür für den Heiligen Geist. Sie erwählen, woran er gefallen hat. Halleluja. Das ist unsere Aufgabe. Wir lernen, woran hat Gott gefallen. Und wir lernen, das zu unserem zu machen. Hebräer 1, Vers 9. Das heißt, das ist eine Beschreibung von Jesus, ein Zitat, aber der Heilige Geist erklärt, das wird jetzt auf Jesus angewandt. Du hast Gerechtigkeit geliebt und Gesetzlosigkeit gehasst. Darum hat Gott dich, nämlich Jesus, mehr gesalbt mit Freude als alle anderen. So, was war die Quelle der Freude Jesu? Ein gelungenes Wunder. Nein. 5000 Leute gedient. Nein. Die größte Konferenz seit Jahrzehnten gehabt. Nein. Was war die Quelle seiner Freude? Die Gewissheit der Übereinstimmung mit dem Vater. Zu lieben, was er liebt. Zu hassen, was er hasst. Das war sein Herz. Und aus diesem Herzen heraus kam ein Strom von Freude. Das wird die Endzeitgemeinde sein, ihr Lieben. So wird sie aussehen. Sie wählt, woran er gefallen hat. Sie wird sein Herz bekommen. Sie wird mit ihm übereinstimmen. Sie wird rauskommen aus diesen ganzen humanistisch-pazifistischen Ideen. Weil sie liebt, was Gott liebt, wird sie hassen, was Gott hasst. Die Gemeinde wird befreit werden zu hassen. Wow. Wann hast du das letzte Mal gehört? Die Gemeinde wird befreit werden zu hassen. Weil unser Gott ein hassender Gott ist. Und wir sind seine Nachahmer. Wir sollen ihn nachahmen. Und wir haben sogar Gebote in der Bibel. Römer 12. Verabscheut das Böse. Das Wort bedeutet einen Ekel haben, einen Horror haben. So, es wird uns befohlen, Ekelgefühle. Das ist die extremste Form von Abwehr und Distanz und nichts mit zu tun haben wollen, die es überhaupt gibt im menschlichen Leben. Uns werden Ekelgefühle befohlen. Und die kommen durch den Heiligen Geist, die kommen durch Hingabe an Gott, die kommen dadurch zustande, dass wir ihn kennenlernen und wir rauskommen aus diesen pazifistischen Ideologien und wir begreifen, weil er Liebe ist, deswegen muss er und wird er immer das, was die Liebe stört und zerstört, er wird es hassen. Gott hasst die Sünde, weil Sünde Menschen zerstört. Weil Sünde den Frieden nimmt. Gott hasst das Böse. Es gibt so viele Stellen in der Bibel, die das beschreiben. Gott hasst das Böse.
Und es gibt klare Befehle, Psalm 97, weiß nicht. Ach, ich habe hier sogar einen Vers 10. Ihr, die ihr den Herrn fürchtet, hasst das Böse. Und wenn wir das Böse hassen, dann passieren zwei Dinge in unserem Leben. Erstens werden wir selber von dem Bösen uns so weit wie möglich fernhalten. Wir werden nicht sympathisieren, wir werden nicht schauen, wie nah können wir an das Böse uns heranwagen, aber noch reinbleiben. Flieht die Sünde, sagt das Wort Gottes, flieht die Unzucht. Nicht mit den Sachen spielen und nicht sagen, ja, wir sind ja frei und wir schauen es ja nur an, wir machen es ja nicht wirklich. Nichts davon ist die Wahrheit. Wir fliehen diese Dinge. Wir machen vollkommen klar für unser Fleisch, vor Gott, den Engeln und dem Teufel und den Dämonen, wo wir stehen und was wir von diesem Zeug halten. Wir machen vollkommen klar, dass wir mit diesen Dingen nichts zu tun haben werden. Wir sind ein offenes Buch und man kann lesen und man kann verstehen, was uns wichtig ist und was uns völlig gegen den Strich geht und womit wir nichts zu tun haben. Und diese wachsende Übereinstimmung mit dem Herzen Gottes wird eine Quelle öffnen von übernatürlicher Freude, so wie Jesus das hatte. Und das wird die Freude der Gemeinde sein. Nicht die Zahl der Bekehrungen, nicht das Gemeindewachstum, nicht das schöne Wetter, nicht das Geld oder irgendetwas anderes, sondern was die Freude der Gemeinde sein wird, ist die Übereinstimmung mit Gott. Und dass wir Raum gemacht haben, in uns wohnt, was in ihm wohnt. Und das Zweite, was Hass auf die Sünde bewirken wird, erstens, wir halten uns fern davon. Und zweitens, wir werden alles tun, um unseren Bruder oder unsere Schwester aus der Gefahrenzone zu holen. Wir werden alles tun, um zu sagen, das ist gefährlich, das ist nicht Gott, das ist nicht gut, das wird dir schaden, das wird deiner Gemeinde schaden, tu es nicht. Und das werden die Konsequenzen sein. So, es wird in großer Klarheit, mit großer Liebe und mit großer herausfordernder Kraft die Gefährlichkeit, die Bosheit der Sünde dargestellt werden in der Verkündigung. Und Verkündigung bedeutet nicht nur Kanzel, sondern das kann auch im persönlichen Gespräch sein. Das wird kommen. Ich weiß von einem Pastor, der eine ansehnliche, bekannte, große Gemeinde hat. Und er hat gesagt, seitdem wir aufgehört haben, über Sünde zu sprechen, seitdem ist das Haus voll. Ja, aber voll von was? Voll von was? Wir kennen Leute aus der Gemeinde und sie haben uns erzählt, was da alles geht und was da alles akzeptiert ist. Gott ist nicht interessiert an Zahlen. Gott ist interessiert an Herzen. Und wo die Herzen stimmen, werden zur richtigen Zeit die Zahlen kommen. Die Zahlen werden kommen. Absolut. Das heißt, von den Menschen in der Endzeit, die, weil sie Gott kennen, stark geworden sind und diese Verführung nicht mitmachen, sie machen sich nicht am Bund schuldig, sie machen nicht mit in diesem Abfall, sie werden die vielen unterweisen. Sie werden die vielen unterweisen. Du weißt, am Ende, in der letzten Zeit, was wir die große Trübsal nennen, es wird die große Ernte kommen. Das steht schon in der Bibel. Da müssen wir nicht mehr für beten. Die kommt. Die kommt. Wofür wir beten müssen, dass wir zu denen gehören, die sich rein bewahrt haben, die sich vor keinem Götzen gebeugt haben. Und wir haben das Privileg, diesen Leuten zu helfen und diesen Leuten den Weg zu weisen und die Ernte einzuholen. Dafür müssen wir beten. Dass es eine große Ernte geben wird, von wahrscheinlich mehreren hunderten Millionen von Menschen, aber vielleicht sogar mehr. Dafür brauchen wir nicht zu beten. Es wird diese Ernte geben, das ist schon klar. Johannes hat sie schon gesehen. Fertig. Aus allen Nationen, aus allen Stämmen. Schweizer. Deutsche. Tschetschenen. Uiguren. Aus jedem Stamm, aus jeder Nation, aus jeder Sprache werden sie dabei sein. Eine riesige Zahl. Das ist die Ernte. Und für eine Ernte muss es Erntearbeiter geben, Erntehelfer. Und das ist die Braut. Die Braut, die sich vorbereitet. Die Braut, die sie zur Verfügung stellt. Die durch ein übernatürliches Wirken des Heiligen Geistes, nicht eins, sondern ein permanentes Wirken des Heiligen Geistes, ein Herz bekommt, den Herrn mehr zu lieben als ihr eigenes Leben. Das wird kommen. Das ist die letzte Demütigung des Teufels. Der Teufel könnte sich aufbäumen, ja, wenn das so wäre, wie manche das träumen, bevor es hier richtig schwierig wird, wird die Gemeinde entrückt werden und dann haust hier nur noch der Teufel. Ja. Und der Teufel könnte sagen, ja, in der schwierigsten Stunde der Versuchung, wo ich hier meine mächtigsten Waffen auffahre, da nimmst du deine Leute nach Hause. Ja, hast wohl Angst, dass sie hier nicht mehr stehen können und alle fallen wie die Fliegen. Gottes Leute werden hier sein. Wir werden hier sein. Die Gemeinde wird hier sein. Und es wird eine Gemeinde sein, die Jesus mehr liebt als ihre Bequemlichkeit und als ihr eigenes Leben. Und sie werden hier auf Erden durch ihre Hingabe an Jesus und dadurch, dass sie lieber bereit sind zu leiden und lieber bereit sind zu sterben, als den Bräutigam zu verraten, dadurch werden sie hier auf der Erde den Teufel demütigen. Was ist der Plan Gottes? So schmeißt diese Romane weg, die dir diese Hoffnung gegeben haben. Wir werden hier alle vorher entrückt und alles ist ganz einfach und alles ist ganz, ganz einfach. Bevor es richtig ernst wird, wird der Herr uns holen. Wollen wir mal ein Team zusammenstellen und nach China gehen und ihnen das da predigen? Leute, macht euch keine Sorgen. Bevor es richtig ernst wird, werden wir alle entrückt werden. Wir sagen, hallo. Wach auf, es ist richtig ernst in China heute und in manchen anderen Gegenden. Es ist richtig ernst. Und eine Botschaft, die nicht in jedem Land funktioniert, ist nicht das Wort Gottes. Das ist kein theologischer Beweis, aber trotzdem ist da was dran. Das ist auch nicht mein Fokus jetzt, das aus dem Wort zu erklären. Und darum geht es auch gar nicht. Es geht darum, dass wir begreifen, Gott ruft uns zu Partnerschaft, Gott ruft uns zu Gemeinschaft, Gott ruft uns zu einem Werk, das in uns geschieht, wo unser Herz transformiert wird, wo wir in Übereinstimmung kommen mit ihm. Amos 5, Vers 15. Hasst das Böse und liebt das Gute und richtet das Recht auf im Tor. Hier ist ein interessanter Gesichtspunkt. Nur wenn wir das Böse hassen, können wir das Recht aufrichten. Und das Recht wird aufgerichtet, und das ist der Maßstab Gottes, wird aufgerichtet werden in der Gemeinde. In der Gemeinde, wo ich jetzt gerade letzte Woche war, sie hatten viele Probleme, aber eins ihrer Probleme waren Frauen, die unterbeschäftigt waren und die damit beschäftigt waren, durch die Häuser zu ziehen und nur negatives Zeug zu reden und zu tratschen und hinter dem Rücken der Leiterschaft zu reden und in bösartigster Weise herzuziehen über die Leiterschaft. Und da war so eine Kraft in ihren Worten, dass sie Misstrauen in die Herzen säen konnten. Und durch ihre Worte haben sie reihenweise Beziehungen zerstört. Reihenweise Beziehungen zerstört. Und Gott hat eine ganze Reihe von Wundern getan. Und ich habe gesagt, wenn Gott Leiterschaft aufrichtet nach seinem Herzen, mit dieser Geschichte, mit dieser Sünde, des hinteren Rückenredens und Intrigierens und Misstrauen erzeugen und Lügen erzählen übereinander. Mit dieser Geschichte wird es jetzt ein Ende haben. Fertig. Nicht mehr. Nicht mehr. Wenn die Ältesten aufstehen für Gott und wenn die Ältesten mit Gott übereinstimmen, sie werden diese Menschen ermahnen. Und wenn die nicht hören, dann werden sie vor der Gemeinde sagen, heute Morgen haben wir das Wort für Schwester X. Und heute musst du entscheiden, ob du Teil dieser Gemeinschaft bleiben möchtest oder ob du die Gemeinde wechseln möchtest. Wenn du hier bleibst, dann zu den Bedingungen Gottes. Mit dieser Haltung des so gehässig und böse Redens ist Schluss. Wir sind nicht bereit, das länger zu tolerieren. So triff heute nach wochenlangen Gesprächen, Ermahnungen und gut zu reden. Heute triffst du deine Wahl. Wie viele Gemeinden kennst du, die so verfahren mit der Sünde? Aber das ist Neues Testament. Und daran siehst du, wie weit wir entfernt sind und was irgendwelche Leute uns irgendwie erzählt haben, was angeblich Gemeinde ist. Am Ende wird es diese Art von Gemeinde geben. Menschen nicht aus Selbstherrlichkeit, nicht aus Kontrollsucht oder Herrschsucht oder irgendetwas anderem, weil sie Gott lieben und weil sie mit Gott übereinstimmen und weil sie hassen, was Gott hasst. Sie werden das Recht aufrichten. Sie werden das Recht aufrichten. Und es muss zuallererst in der Gemeinde geschehen. Die Gemeinde ist Gottes Instrument, diese Welt zu segnen und dieser Welt zu dienen und dieser Welt zu zeigen, wie Gott ist. Aber wenn in der Gemeinde die Welt ist, dann was kann Gott tun? Es muss eine Trennung geben zwischen Welt und Gemeinde. Weil Gemeinde bedeutet, die Herausgerufenen. Aber wenn wir herausgerufen sind zu nichts und das, woraus wir herausgerufen sind, immer noch in unserer Mitte ist, aus was sind wir dann herausgerufen? Versteht ihr? Dann haben wir einen Namen, aber wir haben nicht das Leben. Und geistliche Autorität, wirkliche geistliche Leiterschaft, mit großer Geduld, mit großer Barmherzigkeit, mit großer Liebe, mit großer Demut und großem Eifer für die Ehre Gottes wird aufgerichtet werden. Und Sünde wird im Hause Gottes gerichtet werden. Es wird kommen, ihr Lieben, es wird kommen. In jedem Land. Das ist ein wesentlicher Aspekt der Braut. Die Braut liebt den Bräutigam. Die Braut liebt, was der Bräutigam liebt. Die Braut hasst, was der Bräutigam hasst. Sie stimmt mit ihm überein. Sie sagt nicht, ja, das ist deine Meinung, wir sind da viel liebevoller. Sie ist völlig runter von dieser Anmaßung, dass sie alleine, getrennt vom Wort, getrennt vom Wesen Gottes, sie alleine könne bestimmen, was Liebe ist. Das ist eine gewaltige Anmaßung. Streckenweise, die Gemeinde heute ist in einer gewaltigen Täuschung von Stolz. Und sie maßen sich an, zu definieren, was Liebe ist. Getrennt vom Wort, getrennt vom Wesen Christi. Aber das wird nicht so bleiben. Sondern es kommt eine Nähe, es kommt eine Verbindung, es kommt eine Vereinigung, es kommt eine Übereinstimmung. Und unser Herz wird verändert werden. Und wir werden lernen, zu lieben, was Gott liebt. Und wir werden lernen zu hassen, was Gott hasst. Und wir werden das Recht aufrichten in der Gemeinde. Das ist eine wesentliche Aufgabe von Leiterschaft, die Ordnung Christi in der Gemeinde aufzurichten. Das ist eine Aufgabe der Gemeinde. Und es wird kommen. Und es hat ganz, ganz wesentlich zu tun mit diesem ganzen Thema Priesterschaft. Weil die Gemeinde ist ein Werkzeug in Gottes Hand. Aber wenn die Gemeinde nicht passend ist, wenn sie nicht in Übereinstimmung ist, was kann Gott mit der Gemeinde in der Welt tun? Er kann nichts tun mit der Gemeinde. Und darum muss das Gericht anfangen im Haus Gottes. Neulich las ich eine Website im Internet von einem christlichen Werk. Und sie haben da schöne, wunderbare, große Ziele und Pläne und Ideen. Und dann stand da, wir wollen irgendwie uns dafür einsetzen, dass christliche Werte in der Welt wieder akzeptiert werden. Und ich dachte, wollen wir nicht erstmal versuchen, dafür zu kämpfen, dass christliche Werte in der Gemeinde akzeptiert werden? Wollen wir nicht da beginnen? Wollen wir doch nicht so tun, als wenn hier bei uns alles in Ordnung ist und die arme, kranke Welt, die braucht jetzt unsere Hilfe? Das ist Anmaßung, Blindheit. Die Gemeinde muss die Werte Gottes, und das ist das Wort und das ist das Wesen Christi, das muss die Gemeinde erkennen und empfangen und annehmen. Und dann wird die Gemeinde in der Hand Gottes ein mächtiges Werkzeug sein. Ein Dreschschlitten, der Berge zermalmt. Dann werden wir sehen, was Gott tun kann mit einer Gemeinde, die in seiner Hand wirklich ein passendes Werkzeug ist. Aber jetzt in unserem jetzigen Zustand zu träumen von wir transformieren Nationen, es ist geistlicher Größenwahn, es ist geistliche Blindheit. Und es ist nur eine Modewelle. Und der Glaube daran, dass das funktionieren könnte, ist schon längst wieder abgeebbt. Und man sucht schon wieder nach neuen, aufregenden Peps oder wie ein Drogenabhängiger. Wenn die Wirkung nachlässt, braucht er einen neuen Schuss. Und so rennt die Gemeinde von einer Idee zur anderen. Und es wird immer großartiger und immer gewaltiger und immer, dass wir denken, wow, was wir alles können. Aber was wir können, das siehst du, wenn du in die Gemeinden schaust, was mit unseren Kindern los ist, was mit den Familien los ist, was mit den Ehen los ist, dann siehst du, was wir können. Wie viel Stress und Krach und Machtkämpfe in der Leiterschaft ist, dann siehst du, was wir können. Wie viel Arroganz, wie viel Trennungen, wie viel Gräben und Zäune und all diese Dinge da aufgerichtet sind, und wir denken, wir sind diejenigen und wir können irgendwie alles, was die anderen nicht können. Die Gemeinde ist krank. Und Gott hat einen Plan. Und dieser Plan heißt Priesterschaft. Eine heilige Priesterschaft. Die Gemeinde wird gesund werden durch die Priesterschaft. Indem sie begreifen, was Gott will und indem sie begreifen, wie sie mit Gott zusammenarbeiten sollen und können. Und sie werden ihren Platz einnehmen. Immer mehr Menschen kommen zu der Erkenntnis, wir brauchen einen grundsätzlich anderen Ansatz, eine grundsätzlich andere Vorgehensweise. Wir können nicht noch 20 Jahre so weitermachen, wie wir das die letzten 20 Jahre gemacht haben. Wir haben keine Basis für wirklichen Glauben, für wirkliche Zuversicht. Das könnte funktionieren. Wenn eine Geschichte 20 Jahre nicht funktioniert oder 30 Jahre in Deutschland, wir haben 30 Jahre charismatische Bewegung. Nach 30 Jahren muss man mal eine Pause machen und sagen, wir schauen mal die Ergebnisse an. Und die Ergebnisse sind fürchterlich. Die Ergebnisse sind, dass der Maßstab der Heiligkeit Gottes immer weiter herabgeht. Wir haben heute Skandale unter Leitern und in Leiterehen, die gab es vor 20 Jahren nicht. Wir haben heute solche schrecklichen Zustände in allen möglichen Bereichen. Und wir haben Leute, die so blind sind, die bereit sind, die furchtbarsten Dinge anzunehmen und zu akzeptieren in der Gemeinde. Weil wir so orientierungslos sind und so ohne Plan. Und das kommt daher, dass wir unseren eigenen Plänen nachgelaufen sind. Und jetzt kommt der Ruf des Heiligen Geistes. Kehrt um zum Herrn. Erwählt das, woran ich gefallen habe. Erwählt, woran ich gefallen habe. Und wenn, sobald wir das tun, sobald wir uns umorientieren und sagen, nicht mehr meine Ideen, nicht mehr die Ideen von Bruder X und Schwester Y, von Bewegung sowieso, sondern jetzt suchen wir den Willen Gottes. Sobald wir das tun, fängt etwas an in uns zu geschehen. Und mehr, je weiter wir diesen Weg gehen, wird diese Gewissheit kommen, Gott ist wirklich mit uns. Das ist nicht irgendwie eine neue Welle, das ist nicht irgendwie eine neue Idee und die ist nach 5 Jahren wieder verpufft, sondern das ist der Anfang von den Plänen Gottes. Und Gott wird immer seine Pläne zum Ziel bringen und er wird immer diejenigen, die seine Pläne verfolgen, unterstützen. Immer. So, wir müssen uns keine Sorgen machen. Ja, wer weiß, vielleicht sind wir in 10 Jahren auch ausgebrannt, vielleicht sind wir dann auch ohne Plan und ohne Ideen. Gott hat immer einen Plan, wenn wir auf seiner Seite sind. Wir werden nicht planlos sein, wir werden nicht ideenlos sein, wir werden nicht kraftlos sein, wir werden nicht entmutigt sein und ausgebrannt sein, sondern wir werden frisch sein wie immer. Ich warte noch ein bisschen, ob irgendwo ein Amen vielleicht sich... Okay. Wir werden frisch sein, viel frischer als heute. Je klarer wir werden, umso frischer werden wir. Halleluja. Halleluja. Nein, nur, dass ich so. Nehmen wir uns doch Zeit in den nächsten Tagen, Wochen und Monaten und erlauben, dass solche Schriftstellen wie Jesaja 56 oder Hebräer 1, Vers 9, dieses Herz Christi, dass das uns beeindruckt und dass wir die richtigen Schlüsse daraus ziehen und dass wir sagen, das ist, was das Herz Christi ausmacht und diese Übereinstimmung mit Gott. Ich bin nach seinem Namen genannt. Ich habe seinen Geist. Sein Geist ist in mich hineingekommen, um in mir sein Wesen hervorzubringen. So Gott hat vor und Gott kann mir diese Gesinnung oder dieses Herz geben. Es ist möglich. Es ist möglich. Es ist nicht irgendwie, ja, vielleicht klappt es, sondern das ist der Wille Gottes. Und Gott steht zu seinem Vorhaben und Gott bringt das durch. Und wir müssen endlich anfangen, die Worte, die alle in diese Richtung gehen, ernst zu nehmen und sagen, der Apostel war kein Traumtänzer. Der wusste, wovon er spricht. Und wenn er da in einer Art und Weise von diesen Dingen spricht, als ist das alles erreichbar, dann ist das alles erreichbar. Nicht mit unserer Kraft, nicht mit unserer Weisheit, nicht mit unserem theologischen Diplom, natürlich nicht. Aber mit der Kraft Gottes. Wir haben die besten Voraussetzungen. Wir haben das gleiche Fleisch wie die ersten Christen damals. Wir haben den gleichen Teufel wie sie damals. Wir haben das gleiche Buch, den gleichen Plan und den gleichen Heiligen Geist. So, die Voraussetzungen, auch wenn die Zeiten anders sind und alles Mögliche an Umständen ist anders, die Voraussetzungen sind gegeben. Halleluja. Wenn Paulus sagt, die Gesinnung, die in Christus war, sei in euch allen, dann sagt er doch nicht in Klammern, ich bin gespannt, wann ihr herausfindet, dass das alles nur eine apostolische Traum ist, den es nicht in Realität gibt. Sondern sagt, ich will, dass ihr alle diese Gesinnung entwickelt. Und dann wird diese Gesinnung beschrieben und obwohl das Wort Demut da nicht vorkommt, die ganze Beschreibung dort von diesen Versen Philipper 2, dann ist es nichts anderes als eine Beschreibung der Demut Christi, nichts anderes. So, aus seiner Sicht, Demut ist der Wille Gottes, Demut ist erreichbar. Es ist nicht ein fernes Ziel, es ist normal, es ist erreichbar. Wenn der Apostel sagt, ich will, dass ihr alle diese Gesinnung habt, dann heißt das, alle haben die Chance, diese Gesinnung zu wählen und mit der Kraft des Heiligen Geistes diese Gesinnung in sich reifen zu lassen. Alle. Da ist nicht keiner, da ist nicht ein einziger, der sagt, ja, aber ich habe spezielle Stolzgene. Und bei mir funktioniert das nicht. Also mein Seelsorger hat unter der Führung des Heiligen Geistes entdeckt, dass ich da ganz bestimmte Veranlagung habe, schon von Urvätern her. Und bei mir nützt alle Befreiung und alle Heiligung und alles nützt nichts. Wir finden heute so viele Gründe, warum das, was geschrieben steht, nicht geht. und verstecken uns hinter irgendwelchen komischen Ideen und Offenbarungen und Vorstellungen. Lass uns zurückkommen zum Wort. Demut ist das Zentrum des christlichen Lebens. Das ist das Wesen Christi. Weil er nichts aus sich selbst gemacht hat, weil er nicht irgendwas Eigenes gesucht hat. Deswegen sagt er, ich sage nicht meine Worte, sondern die Worte dessen, der mich gesandt hat. Deswegen ist sein Urteil gerecht. Sein Urteil ist gerecht, weil er nicht seine eigenen Dinge sucht. Wenn wir nicht mehr unsere eigenen Dinge suchen, dann wird unser Urteil gerecht sein. Und erst wird unser Urteil gerecht über unser eigenes Fleisch. Und dann über den Zustand der Gemeinde. Und Gott wird uns bevollmächtigen in Gebet und in verschiedenen anderen Dingen, die nach Gebet kommen. Und wir werden die Situation im Namen des Herrn, in der Kraft des Heiligen Geistes verändert sehen. Es muss nicht und es kann nicht und es wird nicht so bleiben, wie es jetzt ist. Es wird eine Schar von Menschen geben, die interessiert nicht mehr ihre Denomination und ihre spezielle Gruppierung und ihr Netzwerk oder dies oder das oder jenes, sondern sie sagen eins, wir müssen dem König nachgehen. Wir wollen, was er will. Fertig. Es muss solche Leute geben. Und wenn der Heilige Geist schon in diese Richtung geredet, dann warum wollen wir nicht sagen, wir wollen solche sein? Jawohl, wir steigen aus allen menschengemachten Ideen und Programmen und Formen und wir gehen hinein in das Programm Gottes. Und das ist Übereinstimmung, Herzensübereinstimmung mit dem König. Wer Reinheit des Herzens liebt und wessen Lippen wohlgefällig reden, dessen Freund ist der König. Halleluja. Ich möchte lieber den König zum Freund haben und ein paar mächtige Männer zum Feind haben, als umgekehrt. Amen. Was nützt mir das protegiert werden von irgendwelchen Großfürsten? Aber Gott ist nicht einverstanden. Aber wenn wir mit Gott sind, wer kann gegen uns sein? Wer kann gegen uns sein? Wer? Wer? Alle, die gegen Gott sich aufstellen, werden fallen. Alle! Jeder, der sich erhöht, wird erniedrigt werden. Das steht fest. Wer sich erniedrigt, wird erhöht werden. So, du musst nur entscheiden, wo du am Ende sein willst. Wenn du kurzfristig nach oben willst, aber langfristig unten sein willst, okay, dann gebrauch deine Ellbogen, intrigiere, suche Power, suche Einfluss, verschaff dir eine Position, überzeuge Leute, dass du der Beste bist und erklimm die Kanzel und schalte deine Konkurrenten aus und was weiß ich. Aber am Ende wirst du unten sein. Aber wenn du am Ende oben sein willst, dann wirst du diesen ganzen Schnickschnack dir abschminken und wirst dienen. Demütigt euch unter die gewaltige Hand Gottes, damit er euch erhöhe zu seiner Zeit. Wir demütigen uns, er erhöht uns. Wir erhöhen uns, er demütigt uns. Das ist ganz einfach. Wir müssen nur entscheiden, wo wir am Ende sein wollen. Und ich möchte am Ende mit Christus regieren. Wie es das Wort sagt. Ich möchte am Ende mit ihm regieren. 1000 Jahre lang. Ich mache Pläne für mein Ministry in 300 Jahren. Ja, Amen. Komm, wir laden den Heiligen Geist ein. Wir halten unser Herz hin. Wir sagen, Gott, gib uns diese Übereinstimmung. Gib uns diese Priesterherzen. Gib uns diese Dienerschaft. Gib uns, dass wir nichts für uns selber wollen, aber alles für dich. Mach uns zu solchen, die Bahn machen für das Kommen des Königs. Herr, hier ist unser Herz. Hier ist unser Herz. Sende deinen Geist. Komm, Heiliger Geist, du mächtiger, herzensverändernder Geist. Du schöpferischer Geist, komm, tu dein Werk in uns. Reiße aus, was ausgerissen werden muss und pflanze ein, was eingepflanzt werden muss. Reiße aus falsche Demut, falsche Bescheidenheit, Religiosität, Unechtheit, falsche Motive. Reiße aus, was ausgerissen werden muss und dann säe den guten Samen in unser Herz und lass aufgehen Furcht des Herrn, Demut, Hingabe, Sehnsucht, ein Freund des Königs zu sein, in Gemeinschaft und in Partnerschaft mit ihm zu sein und das Leben dafür zu verschwenden, dass er kommen kann, dass der König kommen kann, dass wir Bahn machen für ihn. Schenk uns solche Priesterherzen, Heiliger Geist. Komm, hier ist unser Herz. Hier ist unser Herz. Was du tun musst, tu es. Jetzt, morgen, in den nächsten Tagen, in den nächsten Wochen, in den nächsten Monaten, was du tun musst, tu es, oh Gott. Wir nehmen unsere Hände weg. Wir sagen, hab volle Freiheit. Hab volle Freiheit. Und bewahre uns davor, dann, wenn es manchmal wehtut und unangenehm wird und wenn geschnitten werden muss, bewahre uns davor, das wieder rückgängig zu machen, was wir jetzt erklären. Schenke uns ein Herz für dich, für deine Pläne, für deine Herrschaft. Schenke uns ungeteilte Herzen, die auf deiner Seite sind, die nichts anderes wollen, als mit dir übereinzustimmen, dich zu lieben, zu sehen, wie deine Macht hervorkommt, wie dein Recht aufgerichtet wird in deinem Haus und wie alle Spötter und alle, die sich erheben gegen dich und die dir widerstehen, wie sie gedemütigt werden und du freie Hand hast zu regieren. Wir wollen nicht bleiben im Lager des Widerstandes, im Lager derer, die dir ein Problem sind, sondern wir wollen leben im Lager derer, die deine Antwort sind. Für die schwierige Lage, für die schwierigen Zeiten, für die Zeiten der Erschütterung, die auf uns zukommen oder in denen wir schon sind. Wir danken dir, wenn du unser Herz behandelst, wenn du uns Herzen gibst, die im Himmel zu Hause sind, die gegründet sind in deinen Wegen, deinen Worten, deinem Wesen, dann mag alles erschüttert werden, was man erschüttern kann. Und das Unerschütterliche wird offenbar werden. Dein Thron, dein Wort, dein Wesen, deine Schönheit, deine Verlässlichkeit, das, was nicht zu erschüttern ist, wird offenbar werden für dein Volk und es wird offenbar werden für die ganze Welt. Halleluja, wir danken dir für eine herrliche Zukunft, die vor uns liegt. Wir danken dir und wir ergreifen deine Hand, Heiliger Geist. Wir demütigen uns unter deine Zucht und sagen, du darfst uns, du musst uns trainieren und disziplinieren. Und korrigieren und beschneiden, damit wir etwas werden, was wahrhaft dem König Ehre bringt. Halleluja. Oh, ich möchte dich von ganzem Herzen bitten, dass du nicht abschweifst in deinen Gedanken, dass du nicht irgendwie nur so zuhörst, was ich sage, sondern lass dein Herz übereinstimmen. Wähle heute, sag in deinem Herzen ja, sag ja, Heiliger Geist, das will ich. Ich will, dass du Freiheit bekommst zu wirken, mich zu prägen, mich in diesen Stand der Priesterschaft hineinzubringen. Ich will das, ich will meinen Platz einnehmen. Ich will keine Schande bringen für den König, sondern Ehre, Ehre für meinen König. Und ich will wachsen und zunehmen in meiner Liebe zu ihm. Einem ungeteilten Herzen, einem Eifer, der nicht eigener Eifer ist, der selbstsüchtigen Motiven entspringt, sondern dein Eifer soll in mir Wohnung nehmen, so wie dein Eifer Wohnung genommen hat in Paulus. Kein religiöser Eifer, der abgekoppelt ist von Erkenntnis, sondern wirklicher Eifer durch den Heiligen Geist gepaart mit Erkenntnis. Du Herzensprüfer, Herzenserforscher, Herzenspräger,
Herzensheiler, Gott, Heiliger Geist. Du hast Zugang. Du hast Zugang. Und wir werden ein Leben lernen, wo wir dir Raum geben, jeden Tag dein Werk zu tun und in uns hervorzubringen, was dir gefällt. Halleluja. Wir danken dir. Wir preisen dich. Halleluja. Halleluja.
Ich habe so im Herzen gesehen. Und manche Herzen, die haben geblutet. Da war Schmerz in den Herzen und auch Schmerz trennt dich von Gott, wenn du ihn nicht ranlässt. Und Gott möchte dieses Blut stillen. Er möchte die Wurzel dieses Schmerzes rausnehmen. Er möchte heilen. Lass es zu, dass der Heilige Geist jetzt mit seinem sanften Öl kommt und das rauszieht, diesen Schmerz, die Ablehnung, die Verachtung, nicht wert sein, ungerecht behandelt worden sein, Hilflosigkeit, wo du in Situation warst und du wusstest nicht, wie da rauskommen, du warst wie an die Wand gedrückt. Du hast gesagt, ist denn da keiner, der mir hilft? Gott ist da und er war auch da und er möchte dich jetzt heilen von diesem Schmerz, diesem Verzagtsein, diesem Druck. Lass es zu, dass der Heilige Geist jetzt das rausholt, diesen Schmerz. Er beträufelt jetzt jede Wunde mit dem Salböl der Heilung, mit dem Salböl der Barmherzigkeit, des Verständnisses. Gott ist dein Vater und er weiß, wie du fühlst. Du musst dich nicht zusammennehmen und hart sein und sagen, jetzt beiße ich die Zähne zusammen und weiter. Nein, du sollst sagen, ich bin bedürftig. Ich bin schwach, ich bin hilflos, ich bin ein Kind und ich brauche deine Liebe, deinen Schutz. Und Gott möchte das jetzt tun. Lass ihn ran an dein blutendes Herz. Dein Papa macht alles wieder gut. Er stellt wieder her, was der Feind zerstört hat. Ich habe auch etliche Herzen gesehen, da war auf Wunden Pflaster geklebt. Du hast dich bemüht, es nicht bluten zu lassen. Du hast dich zusammengenommen. Aber Gott sagt, das nützt nichts, wenn du Dinge verdrängst und oberflächlich ein Pflaster raufklebst. Ich möchte dieses Pflaster lösen. Darf ich das? Ich möchte in diese Wunde rein, ich möchte dich heilen. Du bist mir so kostbar und so wichtig. Weißt du, ich habe mit dir mitgelitten und ich möchte dir Recht schaffen. Du musst dir nicht selber Recht schaffen, ich bin dein Rechtssprecher. Und ich verlasse dich nicht. Hab keine Angst, dass ich dich einfach fallen lasse. Du bist mir so kostbar, du bist mir so wertvoll. Ich heile. Ich stelle wieder her und ich schaffe dir Recht vor den Menschen und ich öffne dir auch die Türen, die man dir zugemacht hat. Ich mache alles fein zu meiner Zeit. Und dann habe ich Herzen gesehen, die waren einfach durchlöchert. Du hast einfach Welt in dich reingelassen und all diese Löcher bedeuten Kraftlosigkeit. Und ich möchte diese Löcher füllen, ich möchte sie füllen mit meinem Heiligen Geist, mit meiner Liebe, mit meiner Annahme, mit meinem Schutz. Ich möchte, dass du ein starkes Herz hast, das ausgefüllt ist von mir, von meinem Wort, von meiner Gegenwart. Ich will, dass kein Raum ist von Welt in dir. Sag ja und nimm meine Liebe, meine Stärke, meinen Schutz ganz neu an, denn ich bin dein Vater, der dich liebt, von ganzem Herzen liebt.
hören jetzt in die Pause gehen. Nach der Pause dann haben wir noch einmal eine Zeit in der Gegenwart Gottes und da kannst du da Gott tiefer ranlassen und ihn wirken lassen. Und dann gibt es nochmal eine Botschaft heute Abend. Jetzt gehen wir in die Pause. Seid gesegnet. Bis 7:30?
7:30.
Okay. Gibt es noch irgendwas anzusagen? Oder so? Dann gute Pause, guten Appetit.